Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben bei Johannes im 13. Kapitel. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, beschirme du uns durch dein Wort vor der Gewalt des Teufels und hilf, dass wir die Sünde meiden und ein Leben nach deinem Willen führen. Liebe Gemeinde, warum hindert Jesus diesen Judas nicht daran, zum Verräter zu werden? Er hat es doch vorher gewusst. Einer unter euch wird mich verraten. Er hätte doch lange vorher einschreiten können. Stattdessen lässt er es zu. Er reicht Judas den Bissen. Danach fährt der Satan in Judas. Und Jesus fordert ihn auch noch auf: Was du tust, das tue bald. Weil Jesus es hier im Falle des Judas zulässt, können wir ganz genau betrachten, wie der Teufel die Menschen zur Sünde verleitet. Wir können hier sehen, wie es dazu kommt, dass jemand sündigt und was das mit einem Menschen macht. Der Teufel ist hier am Werk und er will, dass Menschen verloren gehen. Doch Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und darum wollen wir dann auch sehen, an welcher Stelle Jesus eingreift. Und zum Schluss wollen wir dann gucken, an welcher Stelle wir heute selber schon aktiv werden können, um der Sünde zu wehren. Wie kommt es also bei Judas zu diesem Verrat? In drei Schritten wird uns beschrieben, wie Judas vom Teufel zur Sünde verleitet wird. Den ersten Schritt, den haben wir nicht gelesen, der stand ganz zu Beginn des Kapitels. Die ganze Geschichte, heißt es dort, spielt zu einem Zeitpunkt, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er Jesus verriete. Der Teufel pflanzt dem Judas die Gedanken und die Absicht ins Herz, dass er sündigt, dass er Jesus verrät. Der zweite Schritt wird beschrieben mit den Worten: Nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da ergreift der Satan Besitz von Judas und die Gedanken des Herzens werden in die Tat umgesetzt. Und den dritten Schritt, wie der Teufel dann die Macht der Sünde groß macht, den vergessen wir manchmal und dazu kommen wir dann später. Wie kriegt also der Teufel Judas dazu, Jesus zu verraten? Was pflanzt er ihm für Gedanken ein? Über die Motive des Verräters ist viel spekuliert worden. War Judas vielleicht neidisch auf Jesus oder war er enttäuscht von ihm, dass er den Römern nicht endlich den Kampf ansagt? Oder wollte er ihn ein bisschen herauskitzeln, dass er endlich seine Macht zeigt? Oder war Judas doch einfach geldgierig? Die Bibel sagt lediglich, dass der Teufel ihn versuchte. Judas stand somit an einer Weggabelung. Rechts der Weg der treuen Jesus-Nachfolge und links der Weg des Verrats. Und irgendwie verlockte ihn der Teufel, den linken Weg zu wählen, den Weg des Bösen. Noch heute versucht der Teufel die Menschen in gleicher Weise. Da wird ein Mensch von jemandem enttäuscht, der ihm nahesteht und den er bisher vielleicht geschätzt hat. Etwa ein Verwandter, ein Freund oder sogar der Ehepartner. Und dann verleitet der Teufel die Menschen dazu, dem anderen diese Enttäuschung heimzuzahlen. Es sind zunächst nur finstere Gedanken, ein unbestimmter Groll. Aber da quellen aus dem Herzen auch schon konkrete Pläne, wie er dem bisherigen Freund demütigen kann, bloßstellen, ärgern oder schädigen. Wer hätte etwas davon? Niemand. Und was könnte damit erreicht werden? Nichts. Zumindest nichts Gutes. Und trotzdem fühlt sich der Mensch an dieser Weggabelung versucht, den linken Weg zu wählen, den Weg des Bösen. Ein nahezu unheimlicher Sog zieht ihn nach links. Der erste Schritt war, dass der Teufel uns die Sünde ins Herz gibt, Groll und Hass, der zu nichts Gutem führt. Der zweite Schritt, den wir bei Judas beobachten, ist nun, dass der Teufel in ihn hineinfährt. Und da ergreift der Teufel Besitz von dem Menschen und sorgt dafür, dass der Mensch nun diesen linken Weg tatsächlich einschlägt und geht und sich auf den Weg der Sünde begibt. Der Mensch setzt seine Gedanken in die Tat um. Und hier ist der Teufel unheimlich gerissen. Er sagt dem Menschen nicht etwa, dass er etwas Schlimmes tun soll. Im Gegenteil, er verharmlost die Sünde. Wenn der andere dich verletzt hat, dann bist du doch im Recht, wenn du ihm endlich etwas heimzahlst. Der Teufel gaukelt uns vor, dass die Sünde nicht schlimm, sondern geradezu eine herrliche Aussicht ist und dass wir sogar dadurch einen eigenen Vorteil bekommen. Schon bei Eva hat er das so gemacht. Es wird herrlich sein, wenn ihr von der Frucht esst. Ihr werdet sein wie Gott. Und außerdem, so streng war doch das Gebot bestimmt nicht gemeint. Was ist denn schon dabei? Nur ein kleiner Biss. Und nach dem Sündenfall war es dann ähnlich bei Kain und Abel. Der Teufel gaukelt Kain vor, dass er der alleinige Herr sein wird, wenn Abel erst einmal weg ist. Dass alle anderen Menschen ihn dann achten und nicht diesen Abel. Oder König David. Das wird schön, wenn der Uriah erst einmal weg ist. Dann stehen mir alle Wege mit der hübschen Bathseba offen. Ja, der Teufel weiß uns zu locken. Er malt die Sünde in den schönsten Farben aus. Er zieht der Sünde ein wunderschönes Kleid an. Warum soll es denn verboten sein, wenn es sich so gut für dich anfühlt? Heutzutage sehen wir, was alles gut geheißen wird in der Gesellschaft. Und daran können wir erkennen, wie weit der Teufel sein Spiel bereits getrieben hat. Nachdem der Teufel Besitz von Judas ergriffen hat, macht er sich auf den Weg. Er geht den linken Weg, den Weg der Sünde. Und dieser Weg führt weg von Jesus. Er führt in die Dunkelheit. Und es war Nacht. Judas setzt die Sünde in die Tat um. Im Garten Gethsemane verrät er Jesus mit einem Kuss. Und nun folgt der dritte Schritt, mit dem der Teufel uns in der Sünde gefangen halten will. Und dieser dritte Schritt ist furchtbar. Da reißt der Teufel der Sünde das hübsche Kleid herunter und zeigt dem Menschen die hässliche Fratze. Ha, nun schau mal, was du getan hast. Nun gehörst du mir. Judas erkennt seine Sünde und das führt ihn in die Verzweiflung. Da hat dann der Teufel sein grausames Spiel gewonnen. Er hat den Sünder in seiner Hand und Judas nimmt sich den Strick und erhängt sich. Dieser dritte Schritt, dass der Teufel der Sünde das hübsche Kleid auszieht und die Sünde groß und grässlich macht, den übersieht unsere Gesellschaft, wenn sie die Sünde so hoch anpreist, und den übersehen wir auch allzu oft. Im Nachhinein macht der Teufel die Sünde groß und er erschwert den Weg zurück. Der Weg der Umkehr wird geradezu verstellt. Er erscheint uns unmöglich. Wir meinen dabei, unser Gesicht zu verlieren. Da wird jemand lau oder nachlässig und fragt sich, warum er denn jeden Sonntag Gottes Wort hören muss. Im zweiten Schritt sagt ihm der Teufel, dass es doch nicht so schlimm ist, wenn er einmal zu Hause bleibt. Doch wenn man sich den Gottesdienstbesuch erst einmal abgewöhnt hat, dann kann das unendlich schwierig sein, den Schritt zurückzufinden. Allein schon die Blicke der anderen oder der innere Groll gegen die Eltern oder ehemals gute Freunde. Irgendwann gibt man der Versuchung des Teufels nach und man lässt seinen Groll raus. Man sagt ihnen mal so richtig die Meinung und man fühlt sich gut dabei. Und dann meidet man den Kontakt und geht andere Wege. Ganz schnell ist das passiert. Aber dann steht man vor einem Scherbenhaufen und der Teufel macht den Weg zurück für manche nahezu unmöglich. Selbst Geschwister zerstreiten sich auf Jahrzehnte. Es tat richtig gut, dem anderen mal eins auszuwischen. Aber dann wird es einem zu groß und man kommt nicht mehr dagegen an. Es fehlt auf allen Seiten die Kraft. Da hat dann der Teufel sein Spiel gewonnen und hat den Menschen in der Hand. Adam und Eva fürchten sich plötzlich und verstecken sich vor Gott. Und Kain vergeht nahezu in Angst, dass nun alle Welt gegen ihn ist. Und David muss gar fürchten, dass Gott ihn nun endgültig fallen lässt. Drei Schritte. Zuerst die Versuchung, also die Gedanken zur Sünde, die einem der Teufel eingibt. Zweitens, dass der Teufel von uns Besitz ergreift und wir die Sünde geschmückt in ein herrliches Kleid in die Tat umsetzen. Und das Dritte, dass der Teufel der Sünde das schöne Kleid herunterreißt, dass er sie groß macht und den Weg zurück verbaut. Warum hat Jesus bei Judas nicht rechtzeitig eingegriffen? Warum hat er zugelassen, dass Judas in die Hände des Feindes fällt? Immer wieder sind Menschen in die Hände des Feindes gefallen und Gott hatte es zugelassen. Schon der Psalmbeter hatte mit dieser Möglichkeit gerechnet. Er fleht: Übergib mich nicht in die Hände des Feindes. Und auch im jüngsten Gericht wird es für viele Wirklichkeit werden. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, sagt Jesus. Fürchtet euch vor dem, der am jüngsten Gericht Menschen in die Hand des Feindes übergeben kann. Ja, auch Jesus lässt es in diesem Fall zu. Und warum, das werden wir nie beantworten können. Er lässt es zu, aber er tut das, um diesem Feind endlich die Macht zu nehmen. Er tut es, weil er sich selber in die Hand dieses Feindes begeben will. Wir haben drei Schritte genannt. An welcher Stelle schreitet Jesus ein? Er schreitet nicht dort ein, gleich am Anfang, dass es gar nicht erst zur Sünde kommt. Nein, Jesus schreitet dort ein, wo es am nötigsten ist, wo der Teufel bereits Besitz von den Menschen ergriffen hat, wo Menschen in der Sünde gefangen sind. Er will diese Menschen befreien, die in die Hand des Teufels gefallen sind, die hilflos dem Feind ausgeliefert sind. An dieser Stelle nimmt Jesus den Kampf mit dem Teufel auf und er besiegt ihn und nimmt ihm und der Sünde die Macht. Der Teufel macht die geschehene Sünde groß und grässlich. Christus nimmt sie von uns. Er macht sie leicht. und macht uns ledig und los, indem er sie trägt. Nämlich dort, wo wir die Sünde bereuen, zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Da wird unser Herz wieder fröhlich. An welcher Stelle sind wir nun gefragt und wo können wir aufmerksam und aktiv werden gegen die Sünde? Für uns ist es vor allem wichtig, dass wir das Werk des Teufels durchschauen. Wir müssen die Sünde als Sünde benennen. Wir müssen die Sünde groß und grässlich machen, bevor wir sie tun. Wer Sünde verharmlost oder gar schönredet, der spielt dem Teufel in die Karten. Wenn wir einen Groll auf andere Menschen bekommen, dann müssen wir erkennen, dass wir an einer Weggabelung stehen. Wir müssen den Teufel durchschauen, seinen Trick, dass er uns eingibt, dass es sich herrlich anfühlt, einfach dem Groll und Ärger nachzugeben. Wir müssen erkennen, wie falsch der linke Weg ist und dass dieser Weg in den Tod führt. Und dann müssen wir in die Arme unseres Herrn Jesus Christus fliehen, der der Sünde die Macht genommen hat. Heutzutage gibt es noch einen Zwischenschritt und das fängt schon bei den Kindern an. Wenn wir uns ärgern über jemanden, dann pflanzen wir den Ärger, meist ohne nachzudenken, auch in die Herzen der anderen ein. Wir teilen den Ärger. Da reicht oft ein Klick auf dem Handy, und schon tun wir, was der Teufel am liebsten tut. Wo wir aus Groll oder sogar aus Hass Dinge verbreiten, da spielen wir dem Teufel in die Hände, da bauen wir mit an seinem Werk, selbst wenn wir selber den Ärger nicht in die Tat umsetzen. Und es führt auch in unserem angeblich so zivilisierten Land zu Mord und Totschlag. Wie wichtig ist es gerade heute, dass wir Gutes von unserem Nächsten reden, auch Gutes von unseren Feinden reden und alles zum Besten kehren. Und schließlich kommen wir zu dem letzten Punkt, vielleicht dem wichtigsten, an dem wir endlich aufhören müssen, dem Teufel in die Hände zu spielen. Der Teufel ist der größte Moralapostel. Der Teufel ist der größte Moralprediger. Und zwar dann, wenn die Sünde geschehen ist. Auch wir spielen dem Teufel in die Hände, wenn wir Menschen verurteilen, die in ihrem Leben gescheitert sind oder schlimme Fehler gemacht haben, wenn wir sie buchstäblich verteufeln. Ja, wir sollen die Sünde klar benennen und verurteilen. Und es ist auch wichtig, dass ein Mensch seine Sünde erkennt und bereut. Aber dann sollen wir erkennen, wie sehr Gott den Sünder lieb hat und wie reich er gerade den Sünder beschenkt hat. Nicht für die Engel, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder ist Christus in die Welt gekommen. Und wo du diesen Christus hast, da hat die Sünde keine Macht über dich. Ganz gleich, was gewesen ist, ganz gleich, ob du es wieder gut machen kannst oder ob du es in dieser Welt nicht wieder gut machen kannst. Dein Heiland Jesus Christus hat es wieder gut gemacht. Unser Glaube, der ist da oft zu kleingläubig. Aber der Teufel, und das ist das Schöne, der Teufel weiß an dieser Stelle Bescheid. Wo jemand die Vergebung Jesu Christi empfangen hat, da steht nämlich der Teufel hilflos da und denkt, wo ist denn die schöne, grässliche Sünde hin? Wie kann das denn sein? Ich sehe nur noch Unschuld und Gerechtigkeit. Da habe ich jedes Recht verloren und muss mich geschlagen geben. Wir gehören nun ganz unserem Heiland Jesus Christus. Er reicht uns nun den Bissen, der zum Leben führt. Er hat nun Besitz von uns ergriffen. Und er tut alles, damit wir in Ewigkeit bei ihm bleiben. Amen.